Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Ich finde eigentlich, in gesunden Beziehungen wird auch gestritten. Das ist ganz natürlich, oder? Und manchmal gibt es vielleicht Menschen, die wirklich perfekt harmonieren. Aber das ist eigentlich, da wir ja in so einer Welt leben, wo eigentlich nichts wirklich ganz perfekt ist, oder? Gibt es irgendwo, sollte es immer irgendeine Reibungsfläche geben, weil Menschen einfach sehr individuell und einzigartig sind und das fast unmöglich ist, dass man immer genau das gleiche Bedürfnis hat zur gleichen Zeit.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Streit. Das haben wir, glaube ich, schon alle mal erlebt in unserem Leben. Sei es in einer Partnerschaft, mit Freunden oder vielleicht auch im Job. Also mindestens als Kind haben wir sicher alle mal gestritten, oder? Manchmal hat es etwas genützt. Man hat vielleicht einen gemeinsamen neuen Nenner gefunden. Manchmal ist es aber vielleicht nachher noch schlimmer gewesen, weil man sich mit dem Wort verletzt hat oder weil man sich einfach nur im Kreis gedreht hat und nicht daraus herausgefunden hat. Vielleicht kennt man das aber auch praktisch nicht, weil man am Streit viel lieber aus dem Weg geht. Ob denn das die bessere Lösung ist? Ich bin auf jeden Fall die nicht gerne streitet. Ich bekomme da mal richtig Herzklopfen über und eigentlich würde ich viel lieber aus dieser Situation rausgehen, als sie aushalten. In dieser Folge erzählt mir Psychotherapeutin Julia Wegmann, dass es eben ganz verschiedene Streittypen gibt, welche Fehler man im Streit besser vermeidet und wie man einen Streit auch wieder gut auflösen kann, dass man eben weiterkommt miteinander. Ich bin Tabea Kobel. Julia, ich hasse ja Streiten. Wie geht es denn dir mit dem?
Ja, ich glaube, ich bin da sehr bei dir. Ich bin von meiner Grundpersönlichkeit sehr harmoniebedürftig und deswegen als Kind habe ich Streit gehasst. Oder ne, dann hat man ja auch schnell Angst, okay, die Eltern streiten, lassen die sich jetzt scheiden, habe ich mal so mit 14 gedacht, als meine Eltern so eine Phase hatten, wo die wirklich viel gestritten haben. Und so Konsequenz war, wenn man sehr harmoniebedürftig ist, dann habe ich eigene Bedürfnisse ziemlich so untergeordnet. Dann war das so oben drüber, ich streite nicht, sondern ich nehme mich dann einfach zurück und ich passe mich zum Beispiel an. Deswegen habe ich jetzt als Kind, außer vielleicht so mit meiner Schwester, habe ich eigentlich nicht viel gestritten, sondern eher so ins Schneckenhaus rein und habe mich so zurückgezogen. Und jetzt würde ich sagen, so im Laufe meiner weiteren Persönlichkeitsentwicklung habe ich aber gelernt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und dass es wichtig ist, Bedürfnisse auch anzusprechen. Und dazu gehört dann auch Streiten. Also jemandem, meinem Mann zum Beispiel sagen, hey, da habe ich jetzt ein Bedürfnis und das ist vielleicht anders als deins. Und dann kann ein Streit entstehen. Wir sind auch von den Persönlichkeiten her ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt habe ich aber gelernt, dass das okay ist. Also dass das zu einem Prozess dazugehört innerhalb von einer Beziehung, dass wir Spannungen untereinander haben, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es da auch den Streit braucht, um gemeinsamen Weg zu finden und auch die Beziehung zu stärken und daran zu wachsen.
Jetzt hast du gesagt, genau, oder verschiedene Bedürfnisse kundtun. Das kann man ja aber auch in dem, dass man einfach miteinander redet. Vielleicht müssen wir zuerst einmal definieren, was heisst denn überhaupt streiten? Weil wenn ich streiten höre, dann denke ich an laute Diskussionen. Irgendwie so richtig, wo nicht unbedingt jetzt einfach ein Austauschen ist von Bedürfnissen, sondern emotional.
Grundsätzlich haben wir oft eine Bewertung schon für das Wort Streit oder auch das Wort Konflikt, die eher negativ ist. Aber eigentlich kann man sagen, geht es darum, es gibt so vier typische Phasen. Wie läuft eigentlich so ein Streit oder so ein Konflikt ab? Eben, das kann auch sehr sachlich sein, aber da ist die erste Phase, ich erkenne, dass mich etwas stört. Also ich merke, da ist irgendwas in der Freundschaft, in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz, das stört mich irgendwie. Ne? Vielleicht der eine Kollege, der redet immer ganz laut, wenn er telefoniert und ich muss nebenbei irgendwas schreiben. Das fängt an, mich zu nerven, ich kann mich dann nicht konzentrieren. Oder ich sage jetzt mal so Klassiker, mein Mann lässt immer Zahnpasta am Waschbeckenrand oder die Bartstoppeln und macht das nicht weg. Oder ich lebe in der WG und da lässt jemand seine Pfanne stehen und hat die nicht abgewaschen und ich komme und will eigentlich kochen. Ne? Also wir erkennen erstmal, da ist irgendwas, was mich stört. Der zweite Schritt ist dann, ich muss auch Mut aufbringen, das Störende anzusprechen. Mhm. Also zum Beispiel mir bewusst zu sein, ne, wenn ich Dinge anspreche, kann das sein, dass das im anderen was auslöst? Oder wie geht mein Gegenüber denn mit einer Kritik zum Beispiel um? Kommt natürlich auch darauf an, wie ich die rüberbringe. Aber deswegen braucht es eigentlich erstmal Mut. Ich muss aus meiner Komfortzone rausgehen und eben so ein Harmoniebedürfnis überwinden. Ich muss jetzt dem Arbeitskollegen das sagen, dass ich so nicht arbeiten kann, wenn der so laut ist. Ne? Ja. Vielleicht, wenn ich schon Kopfhörer habe oder wie auch immer. Und der dritte Punkt wäre dann eigentlich, es kommt zu einer Diskussion und die störenden Punkte werden miteinander besprochen. Wenn wir jetzt rein sachlich uns austauschen, dann kann man sagen, es gibt einfach die Diskussion. Ich finde, ah, okay, ja, stimmt. Ich bemühe mich, ein bisschen leiser zu sprechen beim Telefonat und die andere Person findet dann okay und ich setze mir noch Kopfhörer auf oder irgendwelche Ohrstöpsel. Dann hat man eine Lösung gefunden. Das wäre nämlich der vierte Teil. Also ich finde eine Lösung und der Konflikt ist beigelegt. Jetzt ist das, was du beschrieben hast, wenn es lauter wird oder wenn es emotionaler wird, dann sind wir oft eben nicht auf so einem Weg von einer konstruktiven Konfliktlösung, von einem konstruktiven Streit, sondern dann passieren noch andere Sachen, die abhängig davon sind, was habe ich auch für einen Stil oder wie begegnet mir mein Gegenüber, welche Sprache nutze ich in einem Konflikt, fühle ich mich schon bedroht oder was löst der andere eigentlich gerade in mir aus und das beeinflusst auch, wie der Konflikt verläuft. Mhm.
Also wir sind da ganz unterschiedlich, oder? Also eben, wie du gesagt hast, du machst da irgendwie, oder hast das aus der Kindheit gelernt, dass du dich zurückziehst oder dass du eben deine Bedürfnisse nicht unbedingt so kundtun hast. Da gibt es ja ganz verschiedene Menschen, wie die eben in so diesen Diskussionen, in den störenden Punkten, die man miteinander möchte austauschen, umgehen. Also vielleicht kannst du uns mal ein bisschen sagen, was es da für verschiedene Typen gibt.
Ja, wir können auf der einen Seite verschiedene Konfliktstile unterscheiden und dann gibt es noch Persönlichkeitseigenschaften, die wir haben. Das kann ich dann später noch sagen, die auch noch mit beeinflussen, wie verhalte ich mich denn im Streit. Aber die Konfliktstile, die hat der Kenneth Thomas, das war ein Psychologe, hat die mal so aufgestellt und hat 5 Konfliktstile beschrieben. Und der erste wäre, ich bin vermeidend. Also ich ignoriere eigentlich Konflikte oder versuche die zu unterdrücken, weil ich eben sehr harmoniebedürftig bin oder weil ich Angst habe, eine Person zu verlieren, Angst vor Ablehnung habe. Und dann passiert es, dass Menschen mit so einem vermeidenden Konfliktstil, die bagatellisieren dann vielleicht eher. Ne? Mhm. Also jetzt das Beispiel mit, du bist zu laut am Telefon, ich kann so nicht arbeiten. Wäre dann, ach was, das stimmt doch gar nicht, ne? Ich rede doch ganz normal, ich weiß gar nicht, was du hast. Chills mal, ne? Wäre dann so.
Aber das ist ganz ein Heikle, wenn man das sagt, wenn man so richtig in Fahrt
genau,
ist.
Genau, oder man kommt dann irgendwie so mit Humor daher, ach und du schon wieder, ne? Oder irgendwie so und vermeidet eigentlich die Auseinandersetzung und den Konflikt. Und oft ist es so, dass man zum Teil eigene Bedürfnisse vielleicht auch nicht so gut wahrnehmen kann oder dann eben auch nicht so feinfühlig wahrnimmt, der andere hat da jetzt ein Bedürfnis nach Ruhe, oder? Und das störe ich zum Beispiel mit meinem Verhalten am Arbeitsplatz. Also das wäre mal so der vermeidende Stil. Dann gibt es das jetzt das, was ich beschrieben habe, wie ich mich so mehr als Kind erlebt habe, einfach sehr angepasst, also einen angepassten Konfliktstil. Man gibt eigentlich nach, um den Frieden zu wahren. Also wenn meine Schwester und ich irgendwie einen Streit hatten, wo ich jetzt den Eindruck hatte, sie ist eigentlich schuld, habe ich ihr irgendwann immer einen Zettel unter der Tür durchgeschoben und mich entschuldigt, zum den Frieden wiederherstellen. Mhm. Und bin aber nicht noch, hey, ne, eigentlich das, was du gemacht hast, war auch nicht okay, sondern ich wollte einfach, dass wir es wieder gut haben miteinander. Ja. Ne, also das wäre so, ja, ich habe vielleicht Angst, jemanden zu verlieren und Harmonie ist auch sehr, sehr wichtig und dann passe ich mich eher an und schluck vielleicht auch runter und sag mal nichts dazu, wie ich das sehe, weil ich möchte es ja mit der anderen Person einfach gut haben. Mhm. Und dann wäre der dritte Konfliktstil ist, dass man kompromissbereit ist. Also ne, ich spreche Sachen an, ich mache auch Zugeständnisse und das sind meistens Menschen, die auch einen hohen Gerechtigkeitssinn haben, denen das wichtig ist, ne, dass es gerecht ist. Okay, wenn du was hast oder dann höre ich mir das an und deine Meinung ist genauso wichtig wie meine Meinung. Und dann versucht man so einen goldenen Mittelweg zu finden. Dann gibt's noch einen Konfliktstil, der wird bezeichnet als konkurrierend. Also jeder versucht, ne, seine eigenen Interessen durchzusetzen, auch auf Kosten des anderen. Also ne, wenn so 2 dominante Persönlichkeiten aufeinanderstoßen, vielleicht wie so Nashörner oder Hirsche, ne, die so mit ihren Geweihen ineinander. Und dann wird ausgemacht, wer ist hier eigentlich der Stärkere? Und ich bin eigentlich nicht bereit, von meiner Position abzuweichen.
Da wird es wahrscheinlich dann schwierig, um eine Lösung zu finden, oder?
Ja, genau. Das wäre jetzt so, ne? In der letzten Phase Lösungsfindung ist dann, wenn ich in der Konkurrenz bin, sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil dann ist jeder der Meinung, ich habe jetzt recht. Und mein Bedürfnis zählt. Ne? Das muss ich hier durchsetzen, komme was wolle. Die Kosten sind mir eigentlich egal. Mhm. Ne? Wenn der andere verletzt wird, kann mir das auch egal sein. Mhm. Und dann der allerletzte Konfliktstil, der wird als kollaborativ bezeichnet. Da wäre so das Ziel, eigentlich ähnlich wie bei dem Kompromissbereiten, ich versuche eine Win-Win-Lösung zu finden. Also ich suche nach kreativen Lösungen, aber so, dass beide Parteien eigentlich gewinnen am Ende.
Also das wäre eigentlich die, wo man anstreben sollte.
Ja, genau. Also ich würde jetzt sagen, der kompromissbereite und der kollaborative Konfliktstil, oder das sind so die erstrebenswerten, so die Ideale, wo man sagen kann, ja, ne, das wünschen wir uns natürlich, mhm. aber häufig finden wir uns vielleicht in den anderen drei wieder, oder? Dass mhm. wir Konflikte vermeiden, uns anpassen oder ne, irgendwo vielleicht auch in so eine Konkurrenz manchmal reinkommen.
Gibt es jetzt da bei diesen verschiedenen Typen irgendwie auch so ein bisschen was typisch weiblich oder typisch männlich ist?
Ja, also grundsätzlich sagen Studien, die sich mit den Themen befassen oder wo sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, dass man sagen kann, man findet eigentlich geringe Unterschiede in der Konfliktkommunikation, also der Art und Weise, was passiert eigentlich in dem Konflikt und dass es mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede gibt. Es gibt aber doch so ein paar Sachen, die sich unterscheiden. Und zwar tendieren Frauen häufiger dazu, zum Beispiel die Konflikte auch anzusprechen. Man nennt es auch Demand, also ich komme mit etwas oder was mich stört, ich spreche das an und ich möchte das ausdiskutieren. Und Frauen bleiben dann auch hartnäckiger am Konflikt dran und werden schneller emotional, also in der Regel, das gilt nicht für alle, aber werden schneller emotional als Männer. Und Männer neigen dagegen, das nennen wir auch Withdraw, es gibt so ein Demand-Withdraw-Muster, also einer ne, bringt's und der andere zieht sich eigentlich eher zurück. Mhm. Also bei Männern beobachtet man doch eher Rückzug und Vermeidung, dass die so Konflikte lieber unter den Teppich kehren wollen und hoffen, dass sich das Problem von alleine erledigt, ohne dass es eine große Diskussion braucht. Ne, so, ach, okay, jetzt hat meine Frau da genörgelt, naja, ich tu mal so, als hätte ich nichts gehört, vielleicht ist es morgen schon wieder besser. Ne, das wäre jetzt so.
Ist es nicht.
Und man kann sagen, Frauen sprechen mehr so über den emotionalen Teil und über die Gefühle. Und Männer neigen eher zu einer raschen Problemlösung. Mhm. Das ist auch was, was häufig zwischen Männern und Frauen zu Konflikten führt, wo Männer schnell lösungsorientiert und praxisorientiert sind, was ja eigentlich gut ist. Ne? Ich habe einen Konflikt, den löse ich jetzt. Und Frauen brauchen aber oft mehr, ich will gesehen werden, ich will mich verstanden fühlen in meiner Emotion. Ich brauche vielleicht manchmal noch gar nicht unbedingt die Lösung, sondern mehr so, ich werde gesehen und gehört und mein Gefühl wird wahrgenommen, dass da etwas ist, was gerade schwierig für mich ist.
Also das ist jetzt eigentlich schon gerade ein Tipp in die Richtung. Also wenn man jetzt das Muster vielleicht erkennt in der eigenen Beziehung, dann kann man irgendwie schon sagen, also für Männer, die dann gerne in die Lösung gehen, vielleicht einfach mal zuhören.
Ja, oder auch fragen. Also mein Mann hat irgendwann ganz konkret angefangen zu fragen, okay, was kann ich für dich machen? Ne? Soll ich dir einen Tee machen? Soll ich dich in den Arm nehmen? Oder ne, brauchst du jetzt irgendwie eine Lösung? Oder manchmal sage ich dann auch, okay, ich habe dir das jetzt erzählt, aber ich wollte eigentlich gar keine Lösung für das Problem, ja. ne, wenn es jetzt irgendwas am Arbeitsplatz war zum Beispiel, sondern es reicht, wenn du einfach da bist und zuhörst oder mich mal in den Arm nimmst oder so. Mhm. Ich bin selber eigentlich auch, ich komme dann auch auf Lösungen. Ne? Zum Beispiel, die brauche ich eigentlich nicht, sondern ich brauche mehr jemanden, der einfach da ist und zum Beispiel zuhört und wo viele Frauen auch so mehr stärker das Bedürfnis haben nach emotional sharing. Ich möchte einfach das Teilen oder auch extrovertiertere Persönlichkeiten, was mich gerade beschäftigt, weil mir das Teilen hilft, das zu verarbeiten.
Mhm. Wie ist es denn, also ich meine, Männer sind dann vielleicht eben auch, sie tun sich dann vielleicht eher zurückziehen oder so, oder wie du sagst. Und gleich sind ja dann da Bedürfnisse, die eben dann nicht ausgesprochen sind, unter den Teppich gekehrt, hast du gesagt, mhm. wo dann eben nicht unbedingt gelöst ist. Mhm. Also was hilft denn jemandem, wo eher in dieser Art sich verhaltet?
Mhm. Das nennt man dann auch, das bezeichnet man so ein bisschen so als schwelendes Muster, oder? Ne? Man merkt eigentlich, wie da entsteht eigentlich irgendwie so ein Brand. Ne? Also die Frau jetzt zum Beispiel spricht eigentlich Themen an und der Mann verharmlost vielleicht eher, ne? So das, der vermeidende Konfliktstil ja, vielleicht stört sie das morgen nicht mehr so, ne? Ich warte mal ab. Und in der Frau fängt es vielleicht an zu brodeln, oder? Dann haben wir halt so einen schwelenden Konflikt und irgendwann kann sich das dann entladen und dann sind wir meistens nicht mehr dabei, dass wir einen Konflikt konstruktiv und sachlich führen können, sondern jetzt in dem Fall wird vermutlich die Frau dann sehr emotional und vielleicht irgendwann lauter und auch mit Vorwürfen und du und immer und ich habe das schon ein paar Mal angesprochen und du machst nichts oder es verändert sich nichts, weil dann kommt irgendwann ganz, ganz viel Frust dazu, wenn wir eben einen Konflikt nicht klären. Also ne, wenn immer die Bartstoppeln im Waschbecken sind und ich sage meinem Mann irgendwann, hey, bitte achte doch da drauf, ne, dass du die einfach schnell mit Wasser so ein bisschen wegmachst. Jetzt hat die Frau das vielleicht schon mehrfach gesagt und der Mann reagiert nicht so drauf, warum auch immer, ne, vielleicht. Oder vermeidet den Konflikt darüber.
Aber dort ist ja dann auch wieder, also das ist ja etwas mega Schwieriges, oder? Darum gibt es ja eigentlich auch Streit, nehme ich an, dass man ja verschiedene Bedürfnisse hat. Ich meine, wenn jemand natürlich ein höheres Bedürfnis hat nach Superkeit als die andere Person, das sind ja das zwei Bedürfnisse, die im Raum stehen. Also welches ist denn wichtiger?
Genau, das wäre jetzt eben so, ne, wo man sagen kann, im Miteinander muss ich da vielleicht einen Kompromiss finden. Also wenn jetzt ein Partner eben sehr, sehr reinlich ist, also ne, täglich möchte, dass gestaubsaugt wird oder mehrmals die Woche feucht den Boden aufnimmt und immer alle Oberflächen, ich sage jetzt mal, wie geleckt aussehen sollen. Ne? Kein Staub, kein Dreckkrümelchen. Und dann in eine Partnerschaft kommt mit jemandem, dem das einfach nicht so wichtig ist. Ne? Wo dann vielleicht Bartstoppeln im Waschbecken sind oder Haare in der Dusche oder so, ne, von Frauen mit langen Haaren.
Es gibt ganz viele so kleine Alltagssachen, die eben wirklich grosse Streit auslösen können. Also da sind wir uns einig. Das ist ja, ich würde sagen, auch das Thema Nummer eins, warum das manchmal auch Beziehungen fast zum Scheitern kommen. Oder würde ich jetzt sagen, das sind die kleinen Alltagssachen, die sich dann immer wieder summieren.
Ja, eben wenn Persönlichkeiten aufeinandertreffen oder die sehr unterschiedlich sind, das hat natürlich auch mit Prägungen zu tun. Wie bin ich aufgewachsen? Warum ist mir das zum Beispiel so wichtig, dass es sauber ist? Ne? Also manche Leute haben ja auch tatsächlich Angst vor Bakterien oder irgendwelchen Krankheiten. Ne? Da kann ja auch eine Angst dahinter stecken. Oder ich bin so aufgewachsen und meine Eltern haben mir so ein hohes Ideal vorgegeben. Eigentlich stresst mich das vielleicht selber. Ne? Manchmal kann ja auch rauskommen im Gespräch, eigentlich finde ich es auch ganz schön anstrengend. Aber es gibt auch Leute, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die super gerne putzen und super gerne super viel putzen, ne? Denen das auch Spaß macht. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also da sind Persönlichkeiten sehr verschieden und wenn natürlich unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, dann gibt es erstmal Spannungen. Also wir kommen alle mit unterschiedlichen Prägungen in eine Freundschaft, in eine Partnerschaft, also ne, in einen Rahmen von irgendeiner Beziehung. Das kann ja auch sein, wenn ich in der WG zusammen wohne, wenn ich wieder bei meinen Eltern zu Hause einziehe oder da immer noch wohne oder wie auch immer. Aber es treffen einfach verschiedene Persönlichkeiten aufeinander mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dann ist der erste Schritt eben, ich muss es kommunizieren, ich muss es ansprechen und ich muss auch wahrnehmen, zum Beispiel, warum ist es jetzt meiner Frau wichtig, dass ich die Bartstoppeln wegmache? Also ich habe meinem Mann zum Beispiel einmal gesagt, ich trinke keinen Kaffee, aber wir haben eine Kaffeemaschine. Und deswegen macht er häufig dann auch das Kaffeesatz, zum Beispiel leert den aus. Und eine Zeit lang war dann immer so beim Abfallkübel überall diese Kaffeepulverreste. Ja. Und dann habe ich irgendwann, das ist mir eigentlich gut gelungen, das recht konstruktiv anzusprechen, dann habe ich irgendwann gesagt, guck mal, wie wäre es denn, wenn du den Grüngutkübel ins Waschbecken stellst und dann den Kaffeesatz da reinleerst? Weil sonst fliegt da immer das Pulver rum und dann muss ich mit dem Staubsauger ne, dann da irgendwie in allen Ecken in diesem Kübelbehälter, den wir da haben, wo der Grüngutkübel drin ist, muss ich da alles putzen. Das finde ich ein bisschen mühsam. Das hat mein Mann sofort umgesetzt. Oder? Dann hat er irgendwie gemerkt, ah ja, klar, logisch, stimmt, macht mehr Aufwand, ich kann das auch so machen, mache ich.
Also sich wirklich Gedanken machen, warum stört es mich effektiv, das Thema? Also Schritt 1, erkennen, was einem stört. Ist es einfach wirklich nur ein ästhetisches Thema, weil es alles muss immer ganz genau gerade sein. Warum muss es denn alles immer ganz genau gerade dort stehen? Das Küsse einen schönen zwei Spitzen auf der Seite oben haben und einen Falt in der Mitte. Wieso denn?
Ja, genau. Und dann gibt's natürlich auch den Punkt zu erkennen, also wenn jetzt jemand, mit dem ich in einer Beziehung bin, etwas anspricht, was ihn stört, auch abzuwägen, okay, wie viel kostet mich das denn jetzt, wenn ich dem Bedürfnis zum Beispiel nachgehe? Ne? Also kostet mich das jetzt viel von meiner eigenen Energie oder kann ich sagen, ja, stimmt, die Person ist mir wichtig und wenn ich das weiß, dass das so ein großes Bedürfnis ist, kann ich mich zum Beispiel anpassen in dem Punkt, oder? Mhm. Das wäre, ne, ich bin kompromissbereit, ich sehe, okay, das ist der anderen Person wichtig, dann kann ich sagen, okay, das mache ich in Zukunft so. Mhm. Und wo, oder das sind ja dann manchmal auch so Streits, wenn die vielleicht eskalieren, wo gibt es aber dann wirklich auch Bedürfnisse, die grundsätzlich verschieden sind. Also zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis nach Ruhe am Wochenende. Ich möchte kein Programm und ich bin in einer Partnerschaft mit einem Partner, einer Partnerin, wo ständig was laufen muss, die sehr extrovertiert ist und ständig abmacht und dann sagt, hey, und übrigens, ich habe Müllers zum Znacht eingeladen. Und ich denke so,
geht der Rollladen ab.
Scheiße. Null Bock, ne? Also dann können ja auch Konflikte entstehen. Was? Und wieso hast du mir das vorher nicht gesagt, ne? Und dann sind wir schon im Streit, wo es dann eigentlich darum geht, okay, da sind jetzt verschiedene Bedürfnisse aufeinander geprallt, ne? Also wie verbringen wir unsere freie Zeit? Wie gestaltet man ein Wochenende? Wer hat welches Bedürfnis? Und das ist natürlich je nach Konstellation oder auch in Familien wird es immer komplexer, je mehr Personen in einem Haushalt leben, wo einfach unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen.
Mhm. Also was macht man jetzt, du hast jetzt das gerade gesagt, also wenn das so völlig eskaliert, also wirklich dann so völlig destruktiv ist, wie geht man denn jetzt mit dem um?
Es gibt so ein paar Konfliktmuster, die natürlich eher zu einer Eskalation führen und nicht deeskalieren. Also was kann ich eigentlich in der Kommunikation zum Beispiel falsch machen? Da hat der John Gottman, hat da die sogenannten 4 apokalyptischen Reiter der Kommunikation benannt. Und einer wäre zum Beispiel Kritik. Also ne, die Art und Weise, wie bringe ich eigentlich Kritik an bei meinem Gegenüber? Das ist ja von den Konfliktphasen die erste Phase. Ich spreche an, wenn mich etwas stört. Da kann ich schon mal viel falsch machen. Also wenn ich jemanden persönlich angreife, zum Beispiel du bist immer so egoistisch. Ne? Also schon diese ganzen Du-Botschaften, denkst du nur an dich, immer geht's um deine Bedürfnisse, du hast jetzt einfach abgemacht, dass deine Freunde kommen, interessiert dich überhaupt, was ich will? So, ne? Also das wäre jetzt, ich bringe Kritik an und wenn die eben nicht liebevoll ist, oder dann führt es dazu, dass ein Streit eher eskaliert, ne? Wenn ich vor allem solche Du-Botschaften sende und du und immer, also immer sind deine Bartstoppeln im Waschbecken. Mhm. Ist vielleicht nicht
immer. Nein, gestern nicht.
Genau. Dann sind wir schon im Streit. Und dann, das ist so nach Gottman eigentlich der schlimmste apokalyptische Reiter, ist die Verachtung. Also der ist am gefährlichsten, wenn ich spöttisch werde, wenn ich sarkastisch werde, wenn ich mit den Augen roll während dem Gespräch, oh, was will denn die jetzt schon wieder, ne? Ah, komm. Und ich dem anderen das Gefühl gebe, dass er eigentlich minderwertig ist, ne? Oder so, oh wow, du hast es jetzt geschafft, du hast den Tisch gedeckt, soll ich dir dafür jetzt einen Orden verleihen, ne? Hast du ja super gemacht. Anstatt, ne, mal anerkennen zu sehen, ah, jetzt hat Partner, Partnerin sich Mühe gegeben, ne, werde ich vielleicht verächtlich und sage, hey, komm, du, ist jetzt nicht so besonders, was du da geleistet hast, ne? Also alles, was so auf den Selbstwert geht und wo ich den dann eigentlich untergrabe, wo ich Wertschätzung untergrabe, oder das ist so die Verachtung. Dann, das passiert vor allem, wenn wir eben in solche Du-Botschaften reingehen und so ein, ich spreche das an, dass mich etwas stört, aber ich mache es mit einer Du-Botschaft. Du machst immer du, kannst du nicht. Zum Beispiel, dann geht der andere in eine Abwehr und dann sind wir schnell in, ja, ich habe den Abwasch nicht gemacht, aber du bringst auch nie den Müll raus. Ne? Und dann geht es so hin und her, dass ich eigentlich anfange, mich zu verteidigen, dass ich nicht höre, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter, weil es ja nicht über die Ich-Botschaft kommt. Also der andere hat sich dann emotional auch nicht geöffnet, was ist eigentlich schwierig für mich, sondern nur, du bringst nie den Müll raus, warum muss immer ich das machen?
Und das fordert dann natürlich irgendwo Erklärung, oder? Also so, man wird irgendwie an die Wand drücken und man verteidigt sich dann auch.
Genau, und es führt auch eher dazu, wir haben jetzt noch nicht so über die Rolle vom Gehirn gesprochen, dass so unser Kampf-Flucht-Modus anspringt, weil wir werden bedroht. Also wenn jemand mit Du-Botschaften kommt, dann werde ich bedroht. Also in unserem Gehirn, die Amygdala, die so das Zentrum ist, wo die Emotionen oder auch dann die Botenstoffe ausgeschüttet werden, die Stresshormone, die springt dann an. Alarm, Alarm, oder? Ich werde hier bedroht, ich werde angegriffen, mir werden hier Sachen unterstellt. Die stimmen vielleicht gar nicht oder vielleicht stimmen sie doch, aber jetzt kann ich die nicht annehmen, weil ich werde ja angegriffen. Ne? Ich bin dann so im, entweder gehe ich halt in den Kampf oder, das wäre jetzt so der letzte apokalyptische Reiter, ich ziehe mich komplett zurück. ich mauer, ich reagiere gar nicht, ich sage, scheiß auf dich, ne? Ich gehe einfach, ohne irgendein Wort, ohne irgendwas zu sagen, ich schweige einfach, ich schotte mich komplett ab. Ne? Mhm. Aus der Tür raus, zack, ich bin weg.
Mhm.
Okay.
Ist dann auch nicht unbedingt konstruktiv.
Genau, der andere bleibt zurück, oder? Und ist dann so in seinen Gefühlen, ne, mit sich alleine. Und wenn sich jemand so komplett abschottet, ist das sehr schwierig, ne, für ein Gegenüber. Ich komme da irgendwie wie nicht dran, es kommt kein Feedback. Ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich erst recht nicht gesehen.
Ich kann mir wie nichts mehr machen. Aber es ist eben eine Angstreaktion, also wie du sagst. Ich spüre, als wenn jemand mich konfrontiert mit irgendeinem Thema und ich merke, ui, jetzt kommt das, jetzt kommt irgendetwas, dann habe ich Herzklopfen. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Signal für, da geht jetzt die Alarmglocke
genau,
los.
Bedrohungssystem wird angeschaltet. Mhm. Ne? Und dann kommen auch solche körperlichen Reaktionen, das Herz schlägt schneller, der Atem beschleunigt sich, ich kriege vielleicht schwitzige Hände, ich werde unruhig. Ne? Also der Körper macht eigentlich Energie frei für Kampf oder Flucht.
Mhm.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Und also das kann man ja wahrnehmen. Eben, man merkt, mhm, das hat man jetzt, man hat dann irgendwie das Bedürfnis wegzugehen, man hat das Bedürfnis zu erstarren oder zu kämpfen, so wie das eben so bei der Angst ist, was das auslöst. Wie kann man denn mit dem umgehen? Was macht man denn am besten?
Also das eine ist, ne, also wenn ich jetzt auch einen Partner habe, der halt sehr stark mit diesen Du-Botschaften kommt und ich das bei mir wahrnehme rechtzeitig, ne, puh, jetzt springt hier mein Bedrohungssystem an, jetzt will ich am liebsten zum Beispiel, ne, dem anderen so richtig eins zurückgeben und sagen, aber du und du machst immer.
Da kommt so richtig erwohnen,
genau,
oder?
Und
so.
Oft passiert es ja sehr, sehr schnell, ne? Aber wenn wir es dann doch schaffen, das rechtzeitig zu spüren, eben an den schwitzigen Händen oder okay, mein Herz fängt an zu klopfen, Alarm, ne? Also jetzt weiß ich, jetzt werde ich gleich gemein, ne? Vielleicht dem anderen gegenüber. Dann kann ich auch sagen, also ne, tief durchschnauben und dann auch sagen, hey, ich merke jetzt gerade, dass die Art und Weise, wie du das mit mir gesagt hast, in mir auslöst, dass ich jetzt am liebsten sofort zurückschießen würde. Mhm. Ich fühle mich gerade sehr angegriffen.
Also auf Meta-Ebene gar eigentlich
genau,
so sagen, was passiert gerade.
Genau, was passiert bei mir emotional und das wäre jetzt, ich sende eine Ich-Botschaft.
Mhm.
Das andere ist natürlich so das Thema, ich lege eine Pause ein und ich sage dem anderen, hey, wir müssen jetzt hier mal kurz einen Break machen. Ich merke, das haut mich emotional gerade ziemlich um. Ne? Ich bin gleich auf 180. So kann ich nicht sachlich mit dir reden. Wir müssen jetzt hier mal kurz einen Break machen.
Mhm.
Und dann ist auch wichtig, dass man mindestens 20 Minuten einen Break macht, weil so lange braucht unser Nervensystem, um sich nach so einer starken Erregung wieder zu beruhigen.
Mhm. 20 Minuten. Und dann ist natürlich auch noch schwierig, oder? Man möchte ja das eigentlich nicht. Man möchte den Konflikt nicht. Also wir würden eigentlich dann lieber länger als 20 Minuten nochmal rausziehen, bevor dass man nachher nochmal zurückgeht in die Situation, oder?
Genau, das kommt jetzt, vielleicht können wir das auch noch schnell anschauen. Das kommt ganz drauf an, was ich für eine Persönlichkeit bin.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr spannend eigentlich, wie verhalten sich introvertierte Menschen in einem Streit und wie verhalten sich Extrovertierte. Und meistens ist es so, dass die Extrovertierten dadurch, dass sie ihre Gedanken durch Sprache verarbeiten, mehr Mühe haben, das auszuhalten, wenn der Konflikt noch nicht geklärt ist und es zum Beispiel wie ein Break gibt. Also ne, der introvertierte Partner, Partnerin zieht sich dann zum Beispiel eher zurück und braucht Zeit, um sich selber alleine Gedanken zu machen. Und das ist für Extrovertierte schwieriger zum Aushalten, weil die das brauchen, weil die eigentlich erst beim Reden das Thema verarbeiten oder das Problem. Und deswegen ist es so, also Extrovertierte sind die, die reden mehr oder die denken laut und die suchen auch die soziale Interaktion, um die Spannung zu lösen. Die haben auch meist weniger Hemmungen, ihre Gefühle auszudrücken. Also die werden vielleicht auch schneller emotional, ne, wo der Mandelkern, die Amygdala, auch schneller reagiert, ne, mit Huhu. Jetzt kommt da die Emotion. Die sind auch im Streit eher direkt und konfrontativ, weil sie wollen den Konflikt eigentlich sofort klären und sind dann auch lebhaft in der Diskussion. Mhm. Also mein Mann und ich sind zum Beispiel ich bin eher extrovertiert, er ist eher introvertiert. Und dann höre ich auch oft, warum wirst du jetzt so laut? Und dann sage ich, ja, ich werde jetzt laut, weil ich emotional bin. Ne? Ich kann nicht gerade sachlich und ruhig bleiben, weil das ist jetzt ein Thema, das macht was mit mir und die Emotion ist da. Und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied bei extrovertierten Personen, ist das so, oder? Da verändert sich schneller die Sprachmelodie, die Stimme. Das kann variieren. Ich spüre, dass jemand emotional erregt ist, oder? Das spüre ich bei Extrovertierten zum Beispiel stärker. Sie neigen aber auch dazu, dann eben viel zu reden in einem Streit, wo man dann auch schauen muss, dass der introvertierte Partner, Partnerin zum Beispiel auch zum Sprechen kommt.
Mhm. Also das heisst, man kann, eine introvertierte Person braucht vielleicht ein bisschen länger als die 20 Minuten, um das wirklich zu büscheln. Mhm. Dann dieser Person eigentlich die Zeit auch geben und auch sagen, hey, okay, nimm dir deine Zeit, ich rede gerne heute noch mit dir über das Thema, wäre das möglich? Zum Beispiel, wenn man extrovertiert wäre oder wenn man das noch schafft. Oder vielleicht ist man dann wirklich auch voll in der Emotion. Finde ich manchmal auch noch schwierig. Also was heisst es denn, oder, wenn man jetzt voll in dieser Emotion drin ist und man eigentlich aber nicht möchte streiten oder die andere Person möchte es vermeiden und die möchte aber noch streiten. Also wie geht man mit dem um? Also was sagt man denn? Sagt man einfach jetzt Stopp und so? Und dann findet man so, nein, ich möchte jetzt ausdiskutieren. Also es braucht dann einfach ganz viel Selbstregulation, dass man irgendwie sagen kann, okay, gut, in dem Fall, also nein.
Genau, und natürlich auch ein Verständnis, welchen Konfliktstil habe ich und bin ich zum Beispiel eher introvertiert oder extrovertiert. Also ich weiß noch, am Anfang ist mein Mann eben so dieser Rückzugstyp. Ne? Ich vermeide eigentlich eher den Konflikt und er ist auch introvertiert und dann irgendwie im Streit und dann kam so, ich gehe jetzt joggen und ich so, hä, wie? Du gehst jetzt joggen. Mhm. Wir sind doch hier noch voll in der Diskussion. Ich finde, wir haben das noch nicht geklärt. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Ne? Und das war am Anfang für mich. Und dann ist er auch ganz schnell irgendwie zack raus. Ich bin jetzt raus. Ich muss laufen. Ich muss den Kopf freikriegen. Und ich so, okay, was heißt das jetzt? Ne? Wo stehen wir jetzt gerade zueinander? Ich konnte das schlecht aushalten. So den Moment, weil das noch nicht kommuniziert war. Zum Beispiel, hey, wir reden später, ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken, aber ich habe dich gehört und ich mache mir Gedanken über dein Anliegen. Mhm. Oder irgendwann habe ich dann zum Beispiel auch meinem Mann gesagt, du hör mal zu, wenn du einfach gehst, dann fühle ich mich so komplett lost. Ne? Also eigentlich ich mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken und ich muss die ja mit einem Gegenüber verarbeiten können, weil ich extrovertiert bin und dann bin ich auf mich allein gestellt. Mhm. Ne? Also so, okay, jetzt muss ich mir auch allein Gedanken machen und mir fehlt die soziale Interaktion, um diese Gedanken verarbeiten zu können.
Was machst du denn jetzt in deiner Situation?
Ja, ich habe gelernt, oder? Also ich finde, das Wichtige ist, dass man weiß, der Partner lehnt mich nicht ab, sondern wir treten wieder in Beziehung und wir treten wieder in Kontakt.
Also das ist Beziehungssicherheit, die du herstellst.
Genau, also das hat mir geholfen oder zum dann sicher wissen, okay, wir sind noch miteinander in Beziehung, aber mein Partner braucht Zeit, um sich für sich Gedanken zu machen und dann kommen wir wieder in einen Austausch. Mhm. Und dann muss man natürlich lernen, diese Spannung auszuhalten, ne? Also zu gucken, okay, gut, dann büschle ich mal für mich auch meine Gedanken, ich schreibe das vielleicht auf, oder? Und ich muss diese Anspannung aushalten können, dass ich das jetzt nicht zu dem Zeitpunkt lösen kann, so wie ich das will. Oder? Mhm. Das ist ja auch was man dann lernen kann, okay, das geht, oder? Man kann das auch aushalten.
Mhm. Wenn jetzt der Partner oder die Partnerin nicht davonläuft, weil sie jetzt keinen Rückzug braucht, sondern man in dem Streit drinnen bleibt. Also, wir haben es davon gehabt, Ich-Botschaften ist wichtig, dass man die sendet, dass man Bedürfnisse kundtut. Was ist sonst noch wichtig, wenn man jetzt in einem Streit drin ist?
Das eine ist, wir können vielleicht nochmal so auf die 4 apokalyptischen Reiter, genau, was mache ich eigentlich, ne? Jetzt zum Beispiel Kritik oder ich habe Kritik und ich möchte die anbringen, dann ist wichtig, dass die liebevoll ist und dass die respektvoll ist. Also nicht, du bist so faul, ne? Komm mal von der Couch runter, du Couch-Potato, sondern hey, ich fühle mich irgendwie mit dem Haushalt überfordert, es würde mir helfen, du würdest mich unterstützen. Dann sende ich ja eine ganz andere Botschaft an das Gegenüber. Dann ist es noch liebevoll und dann sende ich eben diese Ich-Botschaft. Das wäre der eine Teil. Wenn ich so einen Angriff erlebe und merke, ich will eigentlich in die Verteidigung, oder dann kann man auch sagen, ist so ein wichtiger Teil, ich muss auch Verantwortung übernehmen. Also wo kann ich zum Beispiel auch erkennen, ja stimmt, du hast recht, meine Bartstoppeln sind da ab und zu im Waschbecken, vielleicht nicht immer, ne? Aber sie sind da. okay, du hast recht. Mir war das zum Beispiel nicht bewusst, dass das für dich ein Problem ist, dass dich das stört, weil häufig ist das so, ne? Also wenn Persönlichkeiten anders sind als wir und andere Bedürfnisse haben, dann nehmen die oft gar nicht wahr, dass uns das stört oder dass das etwas ist, was jemanden stören könnte. So, der Killer ist ja eigentlich so die Verachtung, oder? Da ist wichtig, dass wir wertschätzend bleiben, also dass wir sehen, unser Gegenüber oder ist genauso wertvoll wie wir selbst. Die Bedürfnisse sind einfach anders oder die Persönlichkeit ist anders. Ich finde, es hilft schon sehr viel, wenn ich das verstehe. Auch solche Muster, jemand ist extrovertiert oder introvertiert. Wenn ich das weiß, weiß ich, mein Partner lehnt mich nicht ab in dem Moment oder der wird jetzt nicht emotional, weil ich so ein schlimmer Mensch bin, sondern weil Extrovertierte einfach schneller die Emotionen auslösen, oder? Die können dann auch nicht so sachlich diskutieren, wenn die Emotion noch da ist. Und wenn jemand mauert, oder, dann ist oft so, okay, ich muss eigentlich auch atmen, ich muss mich selber sammeln und dem anderen signalisieren, dass ich aber bereit bin zuzuhören. Also manchmal muss man, ne, vielleicht auch dem anderen Zeit geben. Oder vor allem auch bei introvertierten Personen. Ich bin eigentlich so, ich würde jetzt sagen, bis Anfang 20 habe ich mich ja sehr angepasst und sehr zurückgenommen. Da habe ich auch so ein Muster gehabt von eher in meinem Kopf habe ich Sätze formuliert, aber ich konnte die wie nicht zur Sprache bringen. Und dann braucht es natürlich Partner, die sehr geduldig sind und die einem Zeit lassen, bis man vielleicht auch so weit ist, ne, bis ich mich traue, etwas anzusprechen, was mich stört. Und eine gute Strategie auch innerhalb von der Kommunikation ist das aktive Zuhören. Das hast du jetzt gemacht, ne? Du guckst mich an, du nickst, dann kommst du, ja, genau, ne? Also ich signalisiere zum einen mit der Körpersprache, ich bin bei dir, oder ich schaue dich an. Ich habe auch eine offene Körperhaltung. Also wenn man so sitzt mit verschränkten Armen, ne, und sich so ganz weit zurücklehnt zum Beispiel, dann schicke ich dem anderen schon ein Signal, ich bin hier eigentlich eher bereit, mich gleich zu verteidigen, ne, falls hier ein Angriff kommt. Und aktiv zuhören heißt dann auch, ich bin der anderen Person zugewandt. Ich stelle Verständnisfragen, ich fasse vielleicht auch zusammen. Okay, ich habe jetzt gehört, es stört dich, wenn meine Bartstoppeln im Waschbecken liegen. Und dann signalisiere ich dem anderen, okay, ich habe es verstanden und ich habe dich gehört. Weil manchmal entstehen Konflikte auch schon, weil in der Kommunikation wir uns einfach falsch verstehen. Das ist so, ne, man redet aneinander vorbei.
Der eine oder man interpretiert, das ist ja auch noch vielfach ein Thema, dass man dann wie sagt, so, du hast jetzt das gesagt, also ich gehe davon aus, dass du das und das meinst, oder nicht? Also dass das ja, genau. Dann noch... Das passiert doch sehr viel. Und dann kann man, hat man so irgendwie auch die Möglichkeit, dass man es kann richtigstellen kann. Also nein, das steckt nicht dahinter. Das ist etwas Besonderes.
Ja, genau. Also das wäre so, wir haben alle eine Prägung und unser Gehirn funktioniert aufgrund von unseren Prägungen. Also wir haben Schemata. Das heißt, ich habe eine bestimmte Brille auf, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin. Und wenn die Brille ist, zum Beispiel, ich bin ein Taugenichts, ich genüge nie. Und dann kommt eine Kritik von meinem Partner, meiner Partnerin. Dann trifft es natürlich voll auf die Wunde und bestätigt irgendwie das Schema und dann bin ich auch schneller zum Beispiel in einem Verteidigungsmodus. Mhm. Aber wenn ich eine Brille auf habe von ich bin wertvoll, ich genüge und dann kommt Partner, Partnerin und sagt, könntest du bitte? Dann sage ich, ja klar, kann ich, wenn dir das wichtig ist. Dann fühle ich mich zum Beispiel nicht so angegriffen und bedroht.
Mhm. Es gibt ja Beziehungen, dort eskaliert es immer wieder. Gibt es immer wieder die Streitereien und es, man findet irgendwie keine konstruktive Lösung. Es gibt irgendwie wie zwei Bedürfnisse, die absolut immer wieder aufeinander klatschen, die einfach irgendwie nicht aufgehen. Was würdest du dort empfehlen?
Ja, also es gibt natürlich den Punkt, wo man sagen muss, wenn beide Partner, zum Beispiel, wenn es jetzt eine Partnerschaft ist, kann ja auch in Freundschaften sein oder ne, in gemeinschaftlichen Wohnen oder so, dass man merkt, hey, wir prallen immer wieder konkurrierend wie die zwei Hirsche zum Beispiel aufeinander oder wie so zwei Nashörner und dann keiner gibt nach oder wir finden da einfach keinen Nenner. Kann man manchmal sagen, entweder gibt es halt den Punkt, ich mache eine Paartherapie und vielleicht muss man das üben, also aktiv zuhören, Bedürfnisse vom anderen wahrnehmen. Es gibt auch den Teil, wo man sagt, man muss auch so eine emotionale Selbstöffnung betreiben, also sagen, was macht's mit mir, eben über die Ich-Botschaften. Ich fühle mich, in mir löst es das Gefühl aus, dass ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht gesehen, mein Bedürfnis nach Ruhe hat keinen Raum, zum Beispiel planst Sachen, ne? Also so, ich fühle mich dann überrumpelt zum Beispiel. Ne? Also so oft, wenn es eskaliert, dann fehlen eben solche emotionalen Selbstöffnungen und auch Ich-Botschaften. Dann sind wir eben oft in den Du-Botschaften und so die apokalyptischen Reiter, oder die finden dann da noch einen Weg, oder der andere ist sehr vermeiden. Und es gibt natürlich auch passiv-aggressives Verhalten, oder auch das Verächtliche, ich roll mit den Augen, was sagt der Körper innerhalb von einem Streit. Und das kann ich natürlich durch professionelle Unterstützung, kann ich sagen, wenn mir die Beziehung wichtig ist, okay, wir arbeiten dran, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es gibt aber auch Situationen, wo man sagen muss, okay, da sind Persönlichkeiten und Bedürfnisse wirklich grundsätzlich so verschieden und zum Beispiel die Perspektivenübernahmefähigkeiten bei beiden wirklich schwierig. Also weil man von den Persönlichkeiten und Bedürfnissen so weit weg voneinander ist, dass man das auch manchmal nicht nachvollziehen kann, dass der andere ein ganz anderes Bedürfnis hat in dem Moment. Und deswegen muss man auch sagen, nicht jeder ist füreinander geschaffen, oder? Also manchmal dürfen sich Wege auch trennen und darf ich auch merken, okay, das funktioniert jetzt nicht. Wir sind tatsächlich zu unterschiedlich.
Das wäre jetzt der Extremfall, oder? Im besten Fall würde man natürlich eben irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht können wir da auch noch irgendwie so sagen, wie löst man einen Streit gut auf? Also was ist denn, gibt es da vielleicht irgendwie wie eine gute Anleitung für einen Abschluss von einem Streit?
Ja, das Erste wäre, dass man so gemeinsam, wenn man jetzt in so einer Diskussion ist, ein gemeinsames Fazit zieht. Also was war eigentlich der Auslöser? Was können wir beide aus der Situation lernen? Dass man auch in dem Prozess Verantwortung übernimmt oder für seinen Teil und sich entschuldigt, aber nicht Entschuldigung mit aber. Ja, es tut mir leid, aber du machst ja manchmal auch, ne? Das sind dann keine echten Entschuldigungen und das habe ich auch gelernt. Bei Entschuldigung finde ich es wichtig, dass man nicht wieder in eine Rechtfertigung kommt während der Entschuldigung, sondern dass man einfach das so stehen lässt, das tut mir wirklich leid.
Was man selber gemacht hat? Oder genau. Kann man dort dann auch sagen, so, es tut mir leid, dass du so denkst?
Nee, das wäre jetzt schon wieder ein bisschen provozierend, wenn du das so sagst, würde ich
das
sagen.
Das habe ich auch schon gehört, muss ich sagen.
Genau, es tut mir leid, dass du so denkst, ist so, okay, bei dir ist irgendwas falsch, bei mir ist eigentlich alles
genau.
Okay.
Mhm.
Es geht ja schon darum, ich sage jetzt mal, wenn es konstruktiv ist, auch Verantwortung für eigene Anteile wirklich zu übernehmen. Wenn ich die natürlich wirklich absolut nicht sehe, ne? Also es gibt natürlich schon auch Persönlichkeiten, wo man sagen kann, Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen nicht immer ganz miteinander überein, oder das ist sehr, sehr schwierig. Oder dann gibt es vielleicht auch so Punkte, dass man das sagen kann, okay, ich sehe das bei dir. Dann wird es aber schwierig, so ein Fazit wirklich zu ziehen, weil dann merke ich ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich wirklich was verändern muss.
Mhm.
Vielleicht ist der Ball auch bei dir, ne? Vielleicht hat die Person auch selber irgendein Thema. Das kann sein.
Ja, das ist ja noch schwierig, denn vielleicht hat man ja selber eben wirklich das Gefühl, man ist im Recht in dieser Situation. Da habe ich keine Schuld an dem Ganzen.
Mhm.
Also, darf man das? Oder ist das irgendwie so, ist das überheblich? Kann es auch sein, dass man eigentlich immer, also hat man immer irgendeinen Anteil?
Also ich glaube, wichtig ist so der Punkt auf eine liebevolle Art und Weise. Ne? Wie kann ich das einer Person vermitteln, wenn ich wahrnehme, dass sie in einem bestimmten Bereich immer wieder Schwierigkeiten hat? Vielleicht nicht nur bei mir, oder sondern wo wahrscheinlich wirklich ein tiefer liegendes Thema dahinter sitzt. Und dann ist ja mehr der Punkt, okay, ich muss irgendwie auf die Ebene kommen, hey du, wenn ich ganz ehrlich bin, oder habe ich das Gefühl, das ist eher was bei dir ist und nicht bei mir.
Kann aber auch mega verletzend sein, weil
genau.
Vielleicht ist es ja dann gar nicht so.
Genau, und das ist, ne, entweder treffen halt zwei konkurrierende Konfliktstile aufeinander und dann sind wir bei den Hirschen, jeder ist im Recht und keiner weicht von seiner Position ab. Oder wenn ich natürlich ein ehrliches Feedback gebe und auch wirklich ein Thema wahrnehme, im Idealfall fängt die Person dann natürlich an, darüber nachzudenken. Ah, okay, ist vielleicht wirklich was bei mir? Es gibt natürlich auch Leute, die sehr stark externalisieren und Schuld zuweisen anderen, wo sie eigentlich selber ein Thema haben.
Mhm.
Oder deswegen, ich glaube, da gilt es dann, oder dann kann man ein Feedback geben und dann ist aber auch Verantwortung von der Person, was macht sie dann mit dem Feedback? Genau, dann wäre noch ein weiterer Punkt, oder wie ich so einen Streit gut abschließen kann, dass ich auch Bedürfnisse und Gefühle vom anderen anerkenne, oder? Also jetzt kann ich verstehen, warum du dich so gefühlt hast. Das war bestimmt verletzend, ne? Also, dass man auf so eine Ebene kommt, ich kann das wahrnehmen und ich kann das verstehen, was mein Gegenüber mir eigentlich sagen wollte. Und dann ist so der wichtige Teil eben auch, dass man Lösungen für die Zukunft bespricht. Okay, jetzt lass uns mal überlegen, wie wollen wir das nächste Mal miteinander umgehen? Oder so Take-Home-Messages. Mein Mann und ich machen das manchmal, dass wir dann eben so ein Fazit ziehen und dann jeder wie zusammenfasst, okay, was nimmst du mit, was möchtest du verändern und was möchte ich verändern? oder was hat mir jetzt die Diskussion, was nehme ich daraus auch mit, dass man nicht auf dem Stand bleibt, wir haben einfach diskutiert, okay, ich habe dich gehört und jetzt, ne? Also wie geht's jetzt weiter? Wichtig ist eben so eine Lösung gemeinsam zu besprechen und auch am Ende von einem Konflikt die emotionale Verbindung wieder zu stärken. Also ich brauche das zum Beispiel ganz stark, dass ich merke, okay, wir haben es immer noch gut miteinander. Ne? Wir haben jetzt gestritten oder diskutiert, ist ja egal, wie man das nennen will. Ne? Wir haben einen Konflikt ausgetragen und dann brauche ich manchmal noch eine Umarmung oder ne, dass ich habe dich immer noch lieb oder du bist immer noch meine Freundin oder so. Ne? Oder mir ist es wichtig, dass wir weiterhin befreundet sind, dass wir in der Partnerschaft bleiben, dass wieder Frieden zwischen uns ist. Mhm. Also das ist ganz wichtig für so einen Abschluss oder dass ich sagen kann, okay, dann haben wir diese vier Phasen vom Konflikt auch konstruktiv bewältigt. Wir haben eine Lösung gefunden und wir haben unsere Verbindung auch gestärkt. Mhm. Und ein Schlüssel in solchen ganzen Prozessen ist natürlich auch Vergebung. Also da ist für mich immer der christliche Glaube eigentlich sehr sinnbildlich für so eine Vergebungskultur. Also, dass ich weiß, niemand ist perfekt und ich glaube an einen Gott, der mir alle Fehler vergibt. Und das Ideal für mich ist, ich möchte auch so sein und meinen Mitmenschen ihre Fehler auch verzeihen. Dass man oft eben nicht wissen kann, ne? Wir können ja nicht, so ein Kopf ist ja wie eine Blackbox, wir können ja nicht reinschauen, was denkst du jetzt, was fühlst du jetzt. Wir können Sachen interpretieren, aber die interpretieren wir aufgrund von unseren Prägungen und von unseren Schemata. Das muss nicht immer stimmen. Und deswegen finde ich, ist eigentlich so Vergebung der Schlüssel, dass Beziehungen auch heilen können und dass ich auch gestärkt aus Konflikten herausgehen kann. Dass ich weiß, jeder ist einzigartig und jedes Bedürfnis ist wichtig. Also es gibt für meine Kinder, es gibt so einen Kinderschutz-Rap, der eigentlich darum geht, so Prävention vor Missbrauch. Aber da ist am Anfang, meine Gefühle sind richtig und wichtig, deine Gefühle sind richtig und wichtig. Mhm. Oder? Also das auch anzuerkennen, okay, Gefühle liefern uns immer eine Information. Und wenn jemand ein Gefühl hat, was unangenehm ist, was nicht gut ist in einer Beziehung, dass ihn etwas stört, dann muss ich das auch ernst nehmen.
Also einander können vergeben, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, ja, wo man irgendwo auch sich wünscht, dass irgendwie nachher wieder gut ist, dass man es wieder gut hat miteinander. Aber vielleicht kannst du mir noch erzählen, weißt du, was ist es denn eigentlich? Ich möchte am liebsten eigentlich keinen Streit haben. Also ich möchte eigentlich, dass das möglichst mein Leben streitfrei wäre. Es gibt aber auch ein paar, die das auch haben, definitiv. Und gleich frage ich mich, ist es denn wirklich das Ziel, dass wir überhaupt keinen Streit haben im Leben?
Ich finde eigentlich, in gesunden Beziehungen wird auch gestritten. Das ist ganz natürlich, oder? Und manchmal gibt es vielleicht ne, Menschen, die wirklich perfekt harmonieren. Aber das ist eigentlich, da wir ja in so einer Welt leben, wo eigentlich nichts wirklich ganz perfekt ist, oder? Gibt es irgendwo, sollte es immer irgendeine Reibungsfläche geben, weil Menschen einfach sehr individuell und einzigartig sind und das fast unmöglich ist, dass man immer genau das gleiche Bedürfnis hat zur gleichen Zeit. Mhm. Also deswegen würde ich eher sagen, das ist eher unwahrscheinlich und wir können aneinander wachsen. Also das habe ich auch gelernt, auch in Freundschaften. Wenn ich Freundinnen habe, die von der Persönlichkeit ganz anders sind als ich, dann sind dadurch auch mal Konflikte entstanden, aber dadurch konnte ich mich auch weiterentwickeln, weil ich gemerkt habe, okay, das war mir nicht bewusst, oder? Das ist ein wichtiger Teil für die Person oder von der kann ich sogar was lernen, oder? Manche Sachen handelt die Person anders als ich. Und die hat vielleicht was, wo ich mir sagen kann, ja, das wäre eigentlich auch gut, ich hätte ein bisschen mehr von dem oder denke in manchen Situationen an die Person und weiß, ah ja doch, zum Beispiel jetzt bei mir das Thema, ich muss mich manchmal auch vielleicht mehr abgrenzen und darf das auch nicht persönlich nehmen, ne? Wenn eine andere Person, die zum Beispiel introvertierter ist, sich eher abgrenzt. Also ich finde, das hat ganz viel mit dem Verstehen zu tun.
Also ich konnte schon sehr viel mitnehmen aus dem Podcast raus. Vielleicht hast du noch irgendetwas zum Schluss, was dir jetzt noch wichtig ist, was du irgendwie kannst sagen zum Thema Streiten, das möchtest du jetzt noch mitgeben. Da hast du noch etwas.
Mhm. Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass man keine Angst hat vorm Streit, weil das eben eine Chance ist zum Wachsen und dass für alle Menschen, die auch an Gott glauben, finde ich, ist das auch eine wichtige Ressource, Gott mit einzubeziehen. Also an meiner Hochzeit hat der Pastor mit seiner Frau, haben die eine Leiter aufgestellt gehabt und haben uns das für unsere Ehe mitgegeben. Also weil in der Ehe wächst man auch zusammen, ne? Wenn unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und dann haben sich beide, also er und seine Frau, an die Leiter gestellt und haben dann gesagt, im Konflikt ist es oft so, dass wir wie voneinander weiter entfernt sind. Und wenn wir aber den Fokus auf Gott richten, und dann sind sie so die Leiter hochgeklettert, eigentlich oben ist Gott in der Beziehung. Und wenn wir dann zu Gott kommen, dann kommt man auch sich als Paar wieder näher. Also auch eine dritte Perspektive mit einzubeziehen und auch in einem Konflikt mal zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal einen Schritt zurück und fragen irgendwie Gott um Weisheit oder um Führung oder um seine Perspektive. Wie sieht er uns denn? Das kann oft helfen, oder? Auch so eben das christliche Menschenbild von jeder ist einzigartig und wertvoll und geliebt und ich darf versuchen, den anderen dann auch zu verstehen, oder? In der Art und Weise, wie er ist oder was für ihn oder sie wichtig ist.
Sehr schönes Bild noch zum Schluss. Danke vielmals für die aufschlussreiche Folge, die wir hier zusammen haben können machen. Ich konnte viel mitnehmen. Merci dir, Julia.
Ja, danke auch.
Die vier apokalyptischen Ritter, die sind also neu gewesen für mich. Also, was hilft in einer Beziehung gar nicht weiter und macht den Streit nur unschön? Kritik, Verachtung, Abwehr und Verteidigung oder Mauern und Rückzug? Auf die wollte ich mal achten, wenn ich das nächste Mal einen Streit habe mit jemandem. Und wie gesagt, Streiten war eher negativ prägt in meinem Leben. Aber durch die Folge ist mir bewusst geworden, dass Streiten ja auch positiv angeschaut werden kann. Die Frage ist nur, wie man streitet und ob es auch einen guten Abschluss gibt von einem Streit. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen aus dieser Folge. Ich freue mich auf alle Fälle auf dein Feedback. Kontaktangaben findest du in den Shownotes. Und wenn du jetzt regelmässig Psychohygiene konsumierst, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn du uns auch finanziell unterstützt. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. Alle Angaben findest du ebenfalls in den Shownotes. Schön, dass du heute mit dabei warst. Hab's gut. Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.